Einen wunderschönen guten Morgen. Den wünsche ich euch allen von ganzem Herzen. Als Tatsache kann ich das ja auch schlecht formulieren. Einen schönen guten Morgen kann man eigentlich nur wünschen. Denn ob das jetzt wirklich ein schöner Morgen ist, das kann ich ja maximal für mich selber entscheiden. Denn mein Blickwinkel, meine Sicht auf diesen Sonntag ist wahrscheinlich ein ganz anderer als der deine. Das kann beim Wetter anfangen. Für die meisten wie mich wird sicher ein schöner, sonniger, strahlender Himmel ein gutes Zeichen sein, dass der Morgen schön wird. Ein anderer freut sich über Regen, weil das gerade die Tomaten oder die Gurken im Garten ganz dringend brauchen. Also Pluspunkt für euch, wenn das euch so geht, heute Morgen. Für mich ist es ein schöner Morgen, wenn ich morgens zwischen 6 und 7 aus dem Bett kriechen kann. Für die anderen ist der Morgen schon kaputt, wenn sie vor 9 Uhr geweckt werden. Ich hoffe, für viele von euch ist das heute ein schöner Sonntagmorgen, weil ihr hier im Gottesdienst sein könnt. Vielleicht hat dir das aber den Sonntagmorgen erst kaputt gemacht, weil du eigentlich jetzt ganz gerne woanders wärst. Blickwinkel. Damit habe ich meine Predigt überschrieben. Denn wir alle sehen nun mal mit unseren eigenen Augen und denken mit unserem eigenen Verstand, entscheiden nach unseren Überzeugungen, unserem Gewissen, sind unterschiedlich erzogen und geprägt worden. Und somit gibt es allein in diesem Raum schon sehr, sehr viele Blickwinkel auf das Leben. Die Frage, die sich mir da natürlich zuerst stellt, ist jetzt deine Sicht der Dinge oder meine richtiger, wichtiger? Und ist diese Frage überhaupt wichtig? Nun, um es vorwegzunehmen, ja und nein. Nein, wenn es um banale Dinge geht. Für viele von euch ist ein Duplo wahrscheinlich die längste Praline der Welt. Und für alle anderen ist es wahrscheinlich nur ein Keks mit Schokolade, den sie gerne gegen eine Tüte Haribo eintauschen würden. Und daran ist nichts falsch. Da ist kein Blickwinkel auf so ein Produkt richtiger, sondern da sind einfach zwei verschiedene Meinungen, zwei verschiedene Menschen mit einem unterschiedlichen Geschmack, mit unterschiedlichen Vorlieben. Und das wird jetzt sicher keinen überraschen. Zwischen diesen beiden Menschen wird es sicher noch mehr Unterschiede geben. Zum Beispiel, der Musikgeschmack könnte ein anderer sein. Vorlieben in der Freizeitgestaltung, Lautstärke der Musik, die favorisierte Sprache, die man gerne spricht, Eigenheim oder Miete. Ist das Buch besser als der Film? Das sind nur ein paar Beispiele, ganz oberflächlich, die ich mal aus meinem Leben rausgezogen habe, die ich als banal einstufen würde, zu denen ich natürlich meine Meinung habe, meinen Blickwinkel habe. Doch in all diesen banalen Beispielen bin ich schon einmal bei jemand angeeckt. Bin an Menschen geraten, die der festen Überzeugung waren, dass ich doch komplett falsch liege mit meiner Meinung. Und das, obwohl man sich bekanntlich über Geschmäcker ja gar nicht streiten kann. Haben wir doch alle eine starke Tendenz, unsere Sicht der Dinge zu favorisieren. Und ich möchte das mal so zusammenfassen und bitte euch, das im Hinterkopf zu behalten. Der Mensch, wenn er seinen Blickwinkel objektiv auf eines dieser banalen Dinge wirft, versteht, dass seine Meinung eigentlich gar nicht so wichtig ist. Leider vergisst er das regelmäßig und hebt seine Sicht der Dinge zum Standard aller Dinge empor. Meine Meinung, mein Blickwinkel ist richtiger, ist wichtiger. Etwas anders verhält es sich, wenn wir jetzt eine autoritäre Komponente in unseren Vergleich mit einbeziehen. Das kann die Beziehung zwischen Eltern und Kindern sein. Da hat jetzt jeder sicher seinen eigenen Blickwinkel darauf, wann man ins Bett gehen sollte. Wie viele Süßigkeiten darf ich am Tag essen? Muss das Zimmer wirklich aufgeräumt werden? Wie viel Zeit man am Bildschirm verbringen darf? Die Meinung zwischen Kindern und Eltern könnten wahrscheinlich nicht weiter auseinander sein. Oder? Haben wir hier Kinder da? Nicht so viele heute, ne? Aber die Eltern, die haben da sicher ihre ganz eigene Meinung dazu. Die Frage nochmal, sind beide Blickwinkel gleich wichtig? Für jeden individuell? Ganz bestimmt. Nehmen wir aber wieder die objektive Ansicht in Anspruch, dann zählt der Blickwinkel der Eltern auf dieses Thema mehr als die des Kindes. Sie haben das Sorgerecht und treffen die Entscheidung zum Wohl des Kindes. Und sie haben das Recht, diese Entscheidung durchzusetzen. Das gleiche Prinzip gilt dann übrigens auch im Verhältnis Erwachsene zum Rechtsstaat, in dem wir leben. Die Regierung setzt Regeln und Gesetze fest, an die müssen wir uns halten. Da ist unsere Meinung zweitrangig, unser Blickwinkel zweitrangig. Macht jetzt eine Maske Sinn oder nicht? Ist das Versammlungsverbot gut oder schlecht? Für mich, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, macht die 50er-Zone in Losbruch denn wirklich Sinn? Und dazu hat jeder sicher seine eigene Meinung. Und in manchen Situationen haben wir vielleicht sogar recht. Aber wenn wir diese Regeln brechen, was droht uns dann? Ein Bußgeld. Denn den Polizisten oder den Mann vom Ordnungsamt wird das nicht wirklich interessieren, was meine Meinung dazu ist. Wenn ich mit 70 Sachen durch Losbruch fahre und ich geblitzt werde, dann werde ich zur Kasse gebeten. Und noch ein letztes kurzes Beispiel. Auf meiner Arbeit habe ich mit einem immer wiederholenden Problem zu kämpfen. Und zwar, es ist ja so, der Kunde bestellt dann irgendwann ein neues Produkt mit konkreten Vorgaben, wie das zu fertigen ist und in meinem Fall, wie das zu schweißen ist. Die erste Reaktion meiner Mitarbeiter in meiner Abteilung ist dann zu 99%, Rudi, warum wird das so geschweißt? Können wir das nicht anders machen? Guck mal, so wäre das doch viel schöner, so wäre das schneller, so würden wir Geld sparen, so wäre das besser, es würde besser halten. Warum muss ich das so schweißen, wie es auf der Zeichnung ist? Und ganz ehrlich, Sie haben so gut wie immer recht. Das sind erfahrene Mitarbeiter mit viel Berufserfahrung. Und meine traurige Aufgabe besteht dann immer darin, Ihnen zu erklären, dass Ihre Meinung egal ist. Wenn wir das nicht nach den Vorgaben des Kunden schweißen, dann zahlt er uns kein Geld, reklamiert die Ware und im schlimmsten Fall zieht er den Auftrag zurück. In all diesen Beispielen gibt es immer eine Gruppe, deren Blickwinkel egal ist, deren Ego dabei einstecken muss, aber irgendwie akzeptiert man das dann doch und fügt sich dem Blickwinkel der Person, die in dem Moment die Autorität hat. Was bis hierhin gleich bleibt, ist, dass all diese Blickwinkel menschliche Blickwinkel sind, die immer auch trotz autoritärer Funktionen meist egoistisch getroffen sind. Man hält seinen Blickwinkel für richtiger und setzt ihn einfach durch. Deshalb möchte ich einen weiteren Blickwinkel hinzufügen, den von Gott. Ein Blickwinkel, der nicht fehlerhaft ist, wie der von uns Menschen, der nicht beeinflusst ist von falschem Stolz, von Macht, von Selbstsucht. Ein Blickwinkel, der unfehlbar ist. Ein Blickwinkel, der aber oft mit unserem Menschlichen kollidiert. Und diesen Blickwinkel wollen wir uns einmal gemeinsam anschauen, anhand einer Begebenheit, die wir im Neuen Testament finden. Und wer mitlesen möchte, der kann mit mir jetzt aufschlagen, Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Da finden wir die Geschichte von Zachäus, dem Zöllner, und die werde ich jetzt einmal vorlesen. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen. Denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an diese Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herab, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Welche Blickwinkel bietet uns diese Geschichte? Da haben wir zum einen den der Menschen, die Jesus hier umringten. Dann haben wir den Blickwinkel von Jesus und natürlich den von Zachäus. Diese drei werden wir jetzt einmal nacheinander betrachten und versuchen rauszufiltern, was wir davon lernen können. Fangen wir doch mit der Menschenmenge an, denn sie passt so gut zu all dem, was ich einleitend gesagt habe. Diese Menschenmenge wird in diesem Abschnitt nur zweimal erwähnt, gar nicht wirklich beschrieben, und zwar in Vers 3 und in Vers 7. Vers 3 vermittelt uns eine grobe Vorstellung der Anzahl. Es waren so viele, dass Zachäus nicht zu Jesus durchkommen konnte. Wenn ich versuche, mir das vorzustellen, dann kam mir der erste Gedanke, dass das am ehesten wohl so ist, als wäre man auf einem Konzert und versucht, ganz nach vorne zur Bühne durchzukommen. Wer das wie ich schon ein paar Mal versucht hat, weiß, wie schwer das sein kann. Und ich bin ja nun wirklich nicht klein und schmächtig. Verglichen damit liege ich wahrscheinlich gar nicht so falsch, wenn ich sage, dass da mindestens 300 Menschen um Jesus versammelt waren. Wer sie waren, darüber steht hier nichts. Aber wenn wir andere Begebenheiten aus dem Neuen Testament vergleichen, dann waren dort sicher Pharisäer anwesend, die ganz normalen Bürger, Priester und die Jünger Jesu. Eine bunt gemischte Truppe, die neugierig ist auf Jesus, die ihn umringt. Warum? Dafür hatte jeder Anwesende sicher seine ganz eigenen Gründe. Wir befinden uns zeitgeschichtlich gerade mal zwei Kapitel vor dem Verrat Judas und dem darauffolgenden Tod Jesu am Kreuz. Er ist zu diesem Zeitpunkt also kein Unbekannter mehr. Er hat schon Wunder vollbracht, er hat gepredigt und er war sicher in aller Munde. So gab es sicher viele Menschen, die sehen wollten, ob er wirklich der verheißene Messias ist. Andere wollten vielleicht nur ein Wunder sehen. Und natürlich waren da auch Menschen unter ihnen, die ihm nachgefolgt sind, nämlich seine Jünger. Wir haben hier also einen wirklich bunt gemischten Haufen. Um es nochmal beim Thema zu benennen, 300 Blickwinkel auf das, was Jesus tut. Umso überraschender ist die Reaktion aller, als sie sehen, was Jesus tut. Da sind sich alle auf einmal ganz einig. Ich lese nochmal Vers 7. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Findet ihr das eigentlich auch überraschend, dass da alle steht? Alle haben gemurrt. In dieser Gesellschaft waren Zöllner wirklich unbeliebt. Es waren Sünder, der Fall abgeschlossen. Da gab es nichts zu diskutieren. Man kann die Verachtung der Menschen richtig spüren. Und wenn da alle steht, dann waren wohl die Jünger Jesu ein Teil davon, die genauso wenig verstehen konnten, wie Jesus sich mit Zachäus abgeben kann, die mit dem Rest der Menge diesen Mann verurteilte. Der Einzige, der das in diesem Abschnitt anders zu sehen scheint, ist Jesus. Er sieht Zachäus im Baum, er fordert ihn auf, zu ihm zu kommen und geht mit ihm nach Hause. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, wusste Jesus nicht, was er da tat? War ihm nicht bewusst, dass Zachäus ein Dieb war, ein Geächteter der Gesellschaft? Nun, ich denke, das sind die falschen Fragen, denn natürlich wusste Jesus das alles. Aber jetzt kommt der Unterschied. Er hat einen anderen Blickwinkel. Und ja, Jesus hasst die Sünde, weil Sünde den Menschen von Gott trennt. Aber Jesus liebt den Sünder. Wo die Menschen um ihn herum sich von Zachäus distanzierten, Angst hatten, in Verruf zu geraten, wenn sie mit ihm gesehen werden, ihren eigenen egoistischen Blickwinkel haben, sieht Jesus den Grund, warum er auf diese Erde gekommen ist, nämlich den Sünder zu retten. Und zu guter Letzt haben wir dann natürlich den Blickwinkel des Zachäus. Was wird wohl ihm durch den Kopf gegangen sein? Sein Status als Zöllner lässt ihn täglich die Verachtung der Menschen spüren. Aber jetzt hat er eine Chance bekommen, zu Jesus zu kommen. Ich kann mir vorstellen, wie Hoffnung in ihm aufgekeimt ist, als Jesus zu ihm sagt, dass er in sein Haus einkehren möchte. Doch dann prasselt die Verachtung der versammelten Menschen auf ihn ein. Das Gemurmel, das Fingergezeige. Und ich denke, es wäre nur verständlich, wenn er sich umgedreht hätte und weggerannt wäre. Eingeschüchtert, sich seiner Sünden bewusst, unwürdig, den Sohn Gottes zu empfangen. Stattdessen greift er die Gelegenheit beim Schopf, lässt Jesus in sein Haus und in sein Herz, lässt das alte Leben hinter sich und folgt Jesus nach, verspricht sogar all die, die er betrogen hat, um das Vierfache zu entschädigen. Jetzt haben wir alle Beteiligten dieser Geschichte einmal aus ihrem Blickwinkel betrachtet. Was können wir mitnehmen? Was können wir lernen? Fangen wir wieder mit den Menschen an, die Jesus umgaben. Von ihnen können wir alle etwas lernen, denn zu dieser Gruppe gehören wir alle. Wie eingangs erwähnt, haben wir alle unseren Blickwinkel auf das Leben, auf das, was wir gut und schlecht finden, was wir für richtig und für falsch halten. Die Menschen bei diesem Ereignis kommen nicht so gut weg in diesem Text, weil sie Zachäus für seine Sünden verachtet haben und verurteilt haben, statt auf ihn zuzugehen, um ihm zu helfen, auf einen guten Weg zu kommen. Und wie oft passiert uns das? Ja, uns als Christen, als Jünger Jesu. Wir sind davon nicht geschützt, genauso zu reagieren. Und deshalb fordere ich uns alle einmal auf, darüber nachzudenken. Wo kennen wir Menschen, denen wir Unrecht tun? Egal, ob sie jetzt einfach irgendwo anderer Meinung sind wie wir oder ob sie wirklich etwas falsch machen, sündigen. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal in deinem Leben passiert ist, dass vielleicht in deinem engen Freundeskreis jemand die Ehe gebrochen hat, dich jemand belogen hat, bestohlen hat. Diese Dinge sind mir alle schon passiert. Und wie einfach ist es dann, mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, was ist das für ein schlechter Mensch, hätte ich nie erwartet. Es am liebsten allen mitzuteilen, die man kennt. Ja, schlecht reden. Wenn du das kennst, wenn du auch vielleicht jemanden in deinem Umfeld hast, von dem du dich gerade distanzierst, dann machst du nämlich genau das, was diese Menschenmenge hier mit Zachäus macht. Und wenn es dir so geht, dann schau doch bitte auf das, was Jesus hier tut. Er geht auf Zachäus zu. Er zeigt ihm Liebe, zeigt ihm Respekt. Er beleidigt ihn nicht, sondern bietet ihm Hilfe an, einen Ausweg an. Und wenn wir uns als Christi Nachfolger sehen, dann soll das der Weg sein, auf dem wir Jesus nachfolgen, die Verlorenen zu suchen und auf sie zuzugehen, nicht von uns zu stoßen, ihnen Liebe zeigen, sie zu Jesus bringen, der sie retten kann, der sie verändern kann, so wie er es mit Zachäus gemacht hat. Mein Appell an dich, an mich, lasst uns versuchen, unsere Mitmenschen mit Jesu Augen zu sehen. Jesus hat nicht gewartet, bis Zachäus irgendwann von selber wieder auf den richtigen Weg kam, um dann zu ihm zu gehen. Er geht auf ihn zu, als dieser noch absolut auf dem falschen Weg ist. Und wenn wir schon gerade dabei sind, von Jesus zu reden und wie er uns Menschen sieht, vielleicht reicht dir diese eine Begebenheit nicht, hat dich noch nicht überzeugt, ist ja nur eine Geschichte. Könnte ja eine Ausnahme gewesen sein. Dann kann ich dir nur empfehlen, ein paar andere Geschichten aus dem Neuen Testament nachzulesen. Zum Beispiel Lukas 7, 36 bis 48, da finden wir die Geschichte der Sünderin, die Jesus die Füße salbt. In Lukas 18, 35 bis 43, die Heilung des Blinden. In Johannes 8, die Verse 1 bis 10, die Ehebrecherin, die gesteinigt werden soll. Wisst ihr, was all diese Geschichten mit der des Zachäus gemein haben? Die Sünderin, der Blinde, die Ehebrecherin, sie alle werden von den Menschen in ihrem Umfeld beschimpft, verachtet, verurteilt. Die Menschen distanzieren sich von ihnen, genau so wie sie sich von Zachäus distanziert haben. Genau wie Zachäus passten auch sie nicht in ihr Weltbild, in ihre Sicht der Dinge. Aber in jedem einzelnen Fall bezieht Jesus Position für diese Sünder. Er schert sich nicht darum, was andere deswegen von ihm halten, von ihm denken. Er kennt sie, er liebt sie und er will ihnen helfen. Und so wie er Zachäus genau kannte, kennt er auch dich und mich. Und es gibt keine schönere Stelle in der Bibel als die aus Psalm 139, die das so gut beschreibt. Und ich möchte auszugsweise ein paar Verse vorlesen daraus. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Denn du hast meine Nieren bereit und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Jesus kennt dich. Jesus kennt mich. Jesus kennt Zachäus und seine ganze Geschichte. Wie es dazu kam, dass er Zöllner wurde. Wie es dazu kam, dass er anfing, sich unrechtmäßig zu bereichern. Aber er wusste auch, dass Zachäus unglücklich war, auf der Suche nach ihm. Im Gegensatz zu diesen ganzen Menschen nimmt Jesus nicht nur diesen einen Blick wahr, nämlich der, dass Zachäus ein Sünder ist, sondern den ganzen Menschen. Einen Menschen, den er retten möchte. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Was können wir von Zachäus lernen? Es ist schnell und kurz erklärt. Komm zu Jesus. Wir haben es heute schon während der Einleitung gehört und während des Abendmahls. Komm zu Jesus. Zachäus hätte allen Grund gehabt, sich vor Jesus, der Sünde Hass, zu verstecken, sich zu schlecht für Jesus zu fühlen, dem Druck der Gesellschaft nachzugeben, sich unwürdig zu fühlen. Aber er vertraut Jesus und lädt ihn in sein Haus ein. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man ganz schnell an diesem Punkt kommen kann, sich zu schlecht zu fühlen, wieder und wieder versagt zu haben, sich der Liebe, die Jesus geben möchte, nicht würdig zu fühlen. Aber genau diese Gedanken sind falsch. Erinnert ihr euch an den Anfang, wo ich gesagt habe, dass der Mensch gerne seine Meinung favorisiert? Unsere Meinung zählt hier nicht. Und schon gar nicht, wenn Gottes Blickwinkel, der mehr Autorität hat, auf unser Leben guckt. Und wenn du trotzdem so denkst, dann bitte ich dich, sei dir diesem Blickwinkel Jesu bewusst. Er kennt deine Geschichte. Er weiß um deine Ängste, um dein Versagen. Er weiß auch, wie es dazu gekommen ist. Da gibt es keine Geheimnisse. Und wie bei Zachäus wird er sich nicht beschämt von dir abwenden, sondern zu dir kommen und seine Hilfe anbieten, weil er dich liebt. Weil du und ich in seinen Augen der Grund sind, warum er auf diese Welt gekommen ist, für uns ans Kreuz gegangen ist und für unsere Sünden gestorben ist. In Lukas 19, Vers 10 fasst das ja nochmal so schön zusammen. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Also mach es wie Zachäus und lade Gott in dein Haus ein. Eine Zusammenfassung der Predigt werde ich mir an dieser Stelle sparen, aber ich werde mit einem Lied abschließen, das diese Gedanken nochmal widerspiegelt.